Ja, also wir hatten es ja gerade schon im Interview davon, dass ich Christ bin und mich als Christ bezeichne. Ich würde das ein bisschen ausdeutschen und sagen, ich lebe in einer persönlichen Beziehung mit Jesus und nenne diesen Jesus meinen Herrn. Das ist mal so die Definition. Und Herr heißt ja sowas wie Herrschaft. Also der hat die Herrschaft über meinem Leben. Ich möchte, wenn ich mich als Christ bezeichne und in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus lebe, dass er auch tatsächlich mein Herr ist. Das bedeutet, dass er mir sagen darf, wo es lang geht. Er bestimmt, er gibt Befehle. Und das ist ganz wichtig, dass ich auch immer wieder versuche, ihm zu folgen. Zumindest ist es auch eine persönliche Motivation, die ich habe, dass ich eigentlich diesem Herrn auch immer wieder folgen möchte. Als ich mich mit dem Predigttext auseinandergesetzt habe, den ich mir rausgesucht habe für heute, war ich mir gar nicht so bewusst, wie sehr ich mich mit der Person identifizieren kann, um die es heute geht. Und zwar geht es heute um Petrus. Petrus, der war ein Schüler von Jesus. Er wurde nachher als der Apostel bezeichnet, der maßgeblich an der Gründung oder an den Gründungen der Kirchen damals beteiligt war. Und wenn es um Gottes Willen geht, also um die Führung Gottes im Leben von Petrus, dann können wir an vielen Stellen sehen, dass Petrus oft eine lange Leitung hatte. Dass es bei ihm immer wieder ein bisschen länger gedauert hat, bis er verstanden hat, was Gott von ihm wollte. Das sehen wir an einigen Stellen in der Bibel, vor allem an diesen Dreiergeschichten, die wir immer wieder finden. Dreimal war es, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Dreimal hat Jesus ihn gefragt, ob er ihn lieb hat. Dreimal musste er antworten. Und heute in der Apostelgeschichte, wir werden uns im Kapitel 10 nachher unseren Predigttext auch anschauen, da geht es darum, dass auch dreimal Gott versucht, diesen Petrus zu erreichen. Und an diesem Punkt möchte ich ganz kurz schon mal einsteigen in diese Apostelgeschichte, damit wir einen groben Kontext haben, finde ich ganz wichtig, das ist nämlich nachher auch noch entscheidend. Wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, da geht es darum, dass Gott mit seinen Schülern, mit den Aposteln, Kirche gründet und Glauben verbreitet. Und ich möchte kurz auf Apostelgeschichte 1 eingehen, Vers 8. Da steht ein Satz, der fasst eigentlich vieles zusammen und steht wie so eine Überschrift über der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da lesen wir: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also, das ist so ein bisschen die Überschrift. Darum geht es Gott grundsätzlich, glaube ich, in diesem Buch, dass seine Apostel, seine Jünger Zeugen sind, schließlich bis ans Ende der Welt. Und Jesus redet hier klar zu seinen Schülern. Das ist also kein Gleichnis, das er gebraucht. Das ist kein Mysterium. Der Auftrag, der Plan ist eigentlich klar. Aber, wie wir bei Petrus auch gleich sehen werden, hat er das mit dem Zeugesein, vor allem bis ans Ende der Erde, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden oder zu dem Zeitpunkt noch nicht. Für die Apostel, die ja Juden waren, war Jesus ihr Messias. Er war der Messias, der verheißene und erwartete Retter für die Juden. Aber was Petrus hier zu dem Zeitpunkt auch gleich hier in Apostelgeschichte 10 noch nicht verstanden hatte, war, dass Gott eine Zukunft sah, wo auch Nichtjuden, die Bibel spricht hier oft von den Heiden oder von den Nationen, dass Gott diese Zukunft sah, dass auch andere Menschen, Nichtjuden, auf diesen Messias der Juden hoffen werden. Das konnte Petrus noch nicht sehen. Und daher kommt es jetzt dazu, dass Gott selbst in Apostelgeschichte diese Mission startet, Menschen außerhalb der jüdischen Gruppe zu erreichen. Apostelgeschichte 10. Ich möchte auf die ersten 8 Verse nicht genauer eingehen, sondern ganz kurz erzählen, worum es da geht. Apostelgeschichte 10, Vers 1 bis 8. Da lesen wir von einem Engel, den Gott sendet nach Caesarea, um diesen Cornelius, einen Hauptmann, Centurio, sagt man damals, also ein römischer Hauptmann, zu erreichen. Und Cornelius bekam von diesem Engel den Auftrag, nach Joppe zu gehen, in die Stadt, wo Simon Petrus war, und ihn holen zu lassen. Und es ist spannend, Cornelius wird hier mit Furcht erfüllt, ist beeindruckt von dem, was da passiert mit diesem Engel. Aber nachdem er diesen ersten Schock, sage ich mal, verdaut hat, schickt er drei Leute nach Joppe, um diesen Petrus tatsächlich holen zu lassen. Und was wir hier schon sehen, ist, da ist dieser Nichtjude, also dieser Römer, Cornelius, der ist anscheinend einfach parat zu tun, was Gott von ihm möchte. Er ist nicht das Problem in der Geschichte. Er ist zwar kurz erschrocken, aber führt dann genau das aus, was Gott von ihm möchte. Das eigentliche Problem, was wir jetzt sehen werden ab Vers 9, ist dieser Jude, dieser fromme Jude Petrus. Petrus hatte oder war in seinem Herzen noch nicht parat, gewisse Grenzen zu überschreiten. Und an dem Punkt möchten wir jetzt einsteigen in unseren Predigttext, Apostelgeschichte 10. Ich werde mal ab Vers 9 lesen. Am folgenden Tag aber, während jene reisten, also das sind die drei Gesandten von Cornelius, und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Das ist schon eine seltsame Geschichte. Da ist dieser Petrus auf dem Dach, hat Hunger und dann hat er eine Verzückung. An anderen Stellen steht auch, das ist eine Vision, also sowas wie ein Tagtraum. Und er bekommt da von Gott dieses Tuch gereicht an vier Zipfeln, wo irgendwelche Kriechtiere drin sind. Denkt, seltsame Geschichte, vor allem wenn man die noch nicht so oft gelesen hat oder vielleicht auch zum ersten Mal liest, was Petrus hier denn eigentlich tut und dort auf dem Dach ist, um zu beten. Gott fordert ihn hier zu etwas auf. Er soll aufstehen, schlachten und essen. Und das verweigert Petrus mit einem klaren Herzen. Er sagt: Keinesfalls oder auf gar keinen Fall, Herr. Und warum Petrus diese Tiere nicht essen will, das schauen wir uns gleich noch genauer an. Aber hier nochmal dieser Vergleich vom Anfang. Da war zum einen dieser Cornelius, der hat einen Auftrag von Gott bekommen in der Vision, einen Befehl, war kurz erschrocken und fürchtete sich und hat den Befehl dann ausgeführt. Jetzt haben wir hier Petrus, diesen frommen Juden, der bekommt einen Befehl von Gott, ist wenig beeindruckt davon und verweigert den Befehl und weiß es sogar besser. Keineswegs, Herr, auf gar keinen Fall, Herr. Ist ja schon eine anmaßende Aussage, eigentlich schon fast eine paradoxe Aussage. Lieber Petrus, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann ist er das und dann tust du, was er als Herr sagt, oder er ist nicht dein Herr. Jesus spricht es selbst auch an. bei den Jüngern. In Lukas 6, Vers 46 möchte ich kurz vorlesen, was Jesus dazu dem Thema sagt. Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Also da geht Jesus darauf ein, dass es keinen Sinn macht, ihn Herrn zu nennen, wenn man nicht tut, was er sagt. Wenn Gott dir etwas aufträgt, dann ist es an dir, das zu tun, was er dir aufträgt. Und dann entweder sagst du, ja Herr, ich mach das, oder du bist wenigstens so ehrlich und sagst, nein, du bist nicht mein Herr, zumindest in dem Bereich meines Lebens, wo du jetzt einen Befehl für mich hast. Ich will hier mein eigener Herr sein. Also entweder sagst du, ja, ich bin bereit, das zu tun, Jesus, oder du bist wenigstens so ehrlich und sagst, hier bin ich noch mein eigener Chef. Jetzt möchte ich ganz kurz eingehen darauf, warum Petrus eigentlich hier sich verweigert und diese kriechenden Tiere, die ja als unrein und unheilig gelten, nicht essen möchte. Neben den 10 Geboten, die wir im Alten Testament finden, gibt es ja noch unzählige weitere Gebote und Verbote, die Gott seinem Volk gegeben hat. Unter anderem auch diese Speisegebote oder Speisevorschriften kann man sie auch nennen. Die Juden durften nicht alles essen. Es gab Essen, das geheiligt war von Gott, und es gab Essen, was nicht heilig war. Und das ist spannend. Diese Gebote und die Verbote, die hatten einen Sinn. Die waren nicht dafür da, den Juden das Leben schwer zu machen, sondern Gott hatte diese Gebote dem Volk gegeben, damit sie sich unterscheiden von den übrigen Völkern. Gott war es wichtig, sein Volk abzusondern, es separat zu stellen. Es sollte ein heiliges und reines Volk sein. Und die Welt drumherum sollte das erkennen. Und im Alten Testament gebraucht Gott etliche Gebote dafür, um das deutlich zu machen in dieser Welt, dass die Juden, die Israeliten ein besonderes Volk sind. Jetzt hat aber Jesus im Neuen Testament diese Gebote, vor allem auch die Speisegebote, aufgehoben. Und gerade bei den Speisegeboten, da war Petrus selber dabei, als Jesus davon spricht. Ich möchte es kurz vorlesen aus Markus 7, Vers 18 und 19. Und er spricht zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig. Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch, und es geht heraus in den Abort. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Jesus hebt diese Speisegebote auf, Petrus ist selbst dabei, und jetzt hier in Apostelgeschichte 10 lesen wir trotzdem davon, dass Petrus sich weiter an diese Vorschriften hält. Aber Jesus hat diese Gebote aus einem guten Grund jetzt aufgehoben. Für die Israeliten waren die Gebote da, um es abzusondern, um es darzustellen als heiliges Volk. Aber Jesus hebt diese Gebote jetzt auf, weil wir Menschen mit Geboten und Verboten eine gewisse Schwierigkeit haben. Uns kann es schnell passieren, dass wir in der Gefahr stehen, die Gebote zum eigentlichen Ziel zu machen. Die Verbote einzuhalten, damit sie eingehalten sind. Das kann so etwas Simples sein wie den Gottesdienst zu besuchen am Sonntagmorgen, damit es einfach gemacht ist und man gesehen wurde. Und dabei verliert man das eigentliche Ziel, das Gott hat, aus den Augen. Gott hatte mit den alttestamentlichen Geboten zum Ziel, dass die Israeliten ein reines Volk sind mit reinen Herzen und dass sie diese reinen Herzen bewahren durch die Gebote, die sie behalten. Aber mit der Zeit wurde dieses rein äußerliche Einhalten der Gebote und Traditionen wichtiger und der eigentliche Grund, das eigentliche Ziel, das Gott verfolgt hat, ist in Vergessenheit geraten. Gott geht es immer um die Reinheit des Herzens. Jesus sagt es ja auch, nicht das, was reinkommt und zum Herz kommt, macht es unrein, sondern das Herz ist entscheidend für ihn. Er möchte, dass es rein ist, dass es gut ist, weil aus diesem Herzen, das wir haben, kommen die dunklen Gedanken, kommen böse Gedanken, die zu bösen Taten werden. Deswegen ist es Gott so wichtig. Er ist interessiert an unserem Herzen. Du kannst noch so viele Gebote, Traditionen und Konventionen aufrechterhalten und durchziehen und einhalten, wenn du dabei das Ziel, das Gott damit verfolgt, aus den Augen verlierst, ist es umsonst. Vielleicht kennst du in deinem Leben solche Dinge, die du tust, damit sie getan sind. Oder du kennst auch in deinem Umfeld Menschen, die Traditionen, die Gebote, die Verbote halten, die sogar mit Gott verbunden sind auf eine Art und Weise, regelmäßig die Kirche vielleicht auch besuchen, aber das eigentliche Ziel aus den Augen verloren haben. Es gibt diese innerlichen Barrieren. Bei Petrus waren das die Speisevorschriften vor allem, die ihm im Weg standen. Die ihm im Weg standen, Jesus Herr sein zu lassen und diesen Befehl auszuführen. Jetzt ist ja hier wichtig bei der Geschichte, Gott ging es ja nicht in dem Sinn um diese Tiere jetzt. Diese Tiere waren nur ein Bild dafür, um bei Petrus ihm das beizubringen. Das war quasi ein pädagogisches Mittel, um ihm das beizubringen, dass er diese inneren Grenzen, er als Jude, da draußen die Welt und die Nichtjuden, dass er diese Grenzen einreißen musste. Petrus wäre nie auf die Idee gekommen, von sich aus unreine Tiere zu essen und im Bild gesprochen und in der Praxis sich mit Nichtjuden zu treffen, sich auf Nichtjuden einzulassen. Aber genau das hatte ja Gott von Anfang an, wenn wir Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen, vor. Das war sein Plan. Das wollte er mit den Aposteln verwirklicht haben. Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Das Halten von den Speisegeboten war Petrus wichtiger als das eigentliche Ziel von Gott in den Augen zu behalten. Und damit Petrus es ja endlich versteht, er ist ja hier so in dieser Lehrstunde mit Gott, tritt ja Gott als dieser gute Pädagoge auf, gebraucht diese Gegenstände mit diesem Tuch und den unreinen Tieren. Und Gott versucht es ja dreimal zu machen. Er versucht sogar noch mit Worten zu erklären. Da lesen wir in Vers 15. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn. Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Also mit anderen Worten, lieber Petrus, was ich schon lange aufgelöst habe, mach du bitte nicht rückgängig. Und Petrus checkt's immer noch nicht. Er hat diese lange Leitung. Bei ihm dauert's länger. Und ich denke, hier hält Gott vor allem mir, ich weiß es nicht, wie es dir geht, einen Spiegel vor die Nase. In dieser Hinsicht bin ich doch auch oft wie Petrus. Ich halte irgendwelche Gebote, halt mich an irgendwelche Konventionen, die es in meinem Leben gibt, krampfhaft fest. Das habe ich so gelernt, das habe ich schon immer so gemacht, deshalb ist es gut und ich werde im Traum nicht daran denken, daran was zu ändern. Ich halte in meinem Leben auch immer wieder innere Barrieren, das sind auch oft Ängste oder auch Sorgen, die ich mir mache, aufrecht und verunmögliche Gott damit, dass er in meinem Leben wirken kann und dass er mich tatsächlich gebrauchen kann. Bei mir dauert es manchmal länger, bis Gott mit seinem Willen zu mir durchdringt und ich verstehe, was er wirklich von mir möchte. Aber ich glaube, dass das eine Eigenart von Gott ist, da dran zu bleiben, wie er hier mit Petrus dran bleibt. Es ist von Gott eine Eigenart, Grenzen einzureißen, unsere Grenzen zu weiten. Und das macht er mit einer gewissen Treue, mit einer gewissen Sturheit vielleicht auch. Und das ist auch gut so. Bei Petrus sehen wir, dass diese pädagogische Lehrstunde auf Anhieb nicht fruchtet. Apostelgeschichte 16, es geschah dreimal und dann wurde das Gefäß hinaufgenommen in den Himmel. Dreimal sieht Petrus dieses große Leinentuch mit den Tieren drin. Dreimal fordert Gott ihn auf, davon zu essen und dreimal weigert sich Petrus. Und was macht Gott damit? Der lässt es einfach mal so stehen. Ich denke, unsere Gewohnheiten, unsere Denkmuster, die verändern sich oft nicht einfach von heute auf morgen. Und wir dürfen es nicht verstehen. Wir dürfen dastehen, wie es in Vers 17 heißt, wie Petrus in Verlegenheit. Ich glaube, wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen verwirrt sein. Wir dürfen mal im Nebel stehen. Das ist für Gott völlig in Ordnung. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Gott hält dieses Unvermögen, das wir haben, diese Verwirrtheit, dieses im Nebel stehen, nicht davon ab, seinem Konzept treu zu bleiben, seinen Plan doch durchzuführen und auszuführen. Lass mich hier Vers 17 bis 18 lesen. Apostelgeschichte 10, Vers 17 bis 18. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten vor dem Tor. Und als sie gerufen hatten, erkundigten sie sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort herberge. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Also jetzt, Petrus hatte es ja immer noch nicht verstanden. Und schon stehen diese drei Männer vor der Tür. Und jetzt gebraucht Gott seinen Joker. Der Heilige Geist spricht zu Petrus, bewegt irgendwas in seinem Herzen, hilft Petrus auf die Sprünge. Und jetzt lesen wir hier noch weiter. Also dieser Geist spricht, Gottes Geist spricht zu Petrus, siehe, drei Männer suchen dich. Weiter in Vers 20 noch die letzten paar Verse. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommt? Sie aber sprachen, Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat vor der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als er sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort, und einige der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea, Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Petrus lässt sich schließlich auf den Umgang mit Nichtjuden ein. Zuerst hat es lang gebraucht, diese lange Leitung, die war da, und dann kam der Geist Gottes, der ihn quasi letztendlich überführt hat und in seinem Herzen was bewegt hat. Petrus lässt diese drei Fremden in sein Haus, beherbergt sie, zieht mit ihnen und kommt in das Haus des Cornelius am nächsten Tag. Petrus wurde schließlich doch noch parat, diesem Befehl zu folgen. Und das hatte zur Folge, dass das Evangelium zu Cornelius in sein Haus kam, zu diesen Verwandten und Freunden, und die zum Glauben finden durften und sich getauft haben. Die Nichtjuden. Gott breitet sein Evangelium aus. Bis ans Ende der Erde. Der fromme Jude Petrus sitzt jetzt bei einem gottesfürchtigen Nichtjuden Cornelius im Haus. Ich denke, Gott hat da einmal mehr dieses Weltbild, das der große Apostel Petrus hatte, zerstört. Gott hat es geschafft, in seinem Herzen diese inneren Barrieren einzubrechen, so damit das Evangelium weitergegeben werden konnte. Ich denke auch, dass es Gott heute immer wieder darum geht, in unserem Herzen gewisse Gebote, Verbote, vielleicht auch Konventionen, die wir haben, Traditionen, aber auch Ängste und Sorgen in uns, die sich so aufstauen zu irgendwelchen Mauern und Barrieren, einzubrechen. Als Petrus diese Grenzen, die er sich gesetzt hatte oder die ihm beigebracht wurden, losgelassen hat, da konnte das Evangelium wirken. Und er durfte erleben, wie die ersten Nichtjuden zum Glauben finden. Schaut mal, was Petrus später noch in Apostelgeschichte 10 bekennt, Vers 34 und 35. Petrus aber öffnete den Mund und sprach: In Wahrheit begreife ich. Auf Deutsch sagt man, jetzt ist der Groschen gefallen. Ich glaube, in der Schweiz sagt man, das Fünferli ist Kite oder so ähnlich. Zwanzigerle? Ja, genau. Oder so ähnlich. Ich lerne das noch. In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist. Wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm. Gott sieht nicht die Person an, sondern ist in jeder Nation. Ich sage das immer den Leuten in Basel, dass er bei den Baslern ist. Ich sage es euch heute Morgen, er ist bei den Obwaldnern. Gott sieht die Person nicht an. Wer da draußen ist, außerhalb dieser Mauern hier, außerhalb eurer Gemeinschaft, eurer christlichen Gemeinschaft, dort ist Gott anzufinden. Und dort warten Menschen auf das Evangelium. Wenn du in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus leben möchtest oder das tust, dann lass es Gott wissen und bekenn es vor ihm. Und wenn du sein Reden dann hörst und diesen Auftrag vernimmst, das Evangelium weiterzugeben, dann mach's doch wie Cornelius. Du darfst dich vielleicht davor fürchten, aber dann geh und tu's. Nicht wie Petrus, der sich verweigert und sagt: Keinesfalls, ich weiß es besser. Ich weiß nicht, ob und wo du vielleicht Mühe hast mit dem Halten von Geboten, von irgendwelchen Konventionen, von Dingen, die du halt gelernt hast oder die schon immer so waren. Und du damit vielleicht Gottes eigentlichen Plan aus den Augen verloren hast, dass Menschen in deinem Umfeld, sei es in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, hier in Sarnen oder im Kanton Obwalden, eigentlich mit dem Evangelium erreicht werden sollten. Gott sieht nicht die Person an. Er sieht ins Herz, er möchte ein reines Herz von uns. Dieses reine Herz ist parat, ihm allein alle Ehre zu geben. Und es ist Gottes Eigenart, unsere Grenzen zu sprengen. Und es ist an uns, diese Faust zu öffnen und Grenzen auch loszulassen. Ich möchte hier vielleicht auch noch ein bisschen überspitzen. Wenn du in deinem Leben es vielleicht schon lang nicht mehr erfahren hast, dass Gott in dir irgendwelche Denkmuster oder Konventionen angegriffen hat und über den Haufen werfen durfte, wenn du es schon länger nicht mehr erlebt hast, dass Gott Traditionen, die du aufrechterhältst, eingebrochen hat, dann bist du vielleicht weit ab von dem Weg, wo Gott dich haben möchte und weit ab von dem Wirken Gottes in deinem Leben. Gott möchte deine innerlichen Barrieren wirklich einbrechen, damit das Evangelium in deinem Umfeld wirksam wird. Vielleicht ist es wie in dieser Geschichte gar nicht Cornelius, der das Problem ist, gar nicht dein Umfeld, gar nicht der harte Boden, sondern vielleicht ist es dein krampfhaftes Festhalten an irgendwelchen inneren Grenzen, die du dir gesetzt hast und wo du dran festhältst. Unser sturer Ungehorsam, verbunden mit irgendwelchen Ausreden, welche auch immer, die sind für Gott nicht okay. Aber, ich möchte es hier nochmal betonen, aber, und das ist auch die gute Botschaft heute Morgen, wenn es mal wieder länger dauert, bis wir den Willen Gottes verstanden haben, das ist für Gott okay. Eine lange Leitung ist okay. Schwach zu sein, Fehler zu machen, verwirrt zu sein, Gott kann damit umgehen. Weil es Gott nicht davon abhält, seinem Konzept treu zu bleiben und seinen Plan letztlich doch noch durchzuführen. Im Gegenteil, Gott ist meisterhaft darin, auf unseren krummen Lebenslinien göttlich gerade zu schreiben. Davon können wir ausgehen und damit dürfen wir immer wieder rechnen. Ihr Lieben, die Gnade in Christus ist immer größer als die Sünde, die wir haben, als das Unvermögen, das wir haben. Es ist mehr Gnade in Christus als Sünde in uns. Ich möchte gern zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich möchte dich einfach jetzt noch bitten für deinen Heiligen Geist. Er war es letztendlich, der Petrus einsichtig gemacht hat, der ihm auf die Sprünge geholfen hat. Und was hast du für eine Geduld gehabt mit diesem Petrus? Und hast ihn nachher sogar zum Fels von der Kirche gesetzt. Jesus, wir brauchen dich und wir brauchen deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass du ihn uns gibst und wirklich diese Liebe, die wir von dir bekommen, die Gnade, ausgießt in unsere Herzen. Damit wir verständig werden, damit wir verstehen, was du vorhast mit unserem Leben. Herr, wir wollen diese Geschichte, die gestartet ist mit der Apostelgeschichte, Zeugen zu sein, weiterführen. Und zwar, indem wir unsere Grenzen, die wir im Inneren immer wieder haben, loslassen und parat werden, dir zu vertrauen und dass du uns gebrauchen kannst. Herr, wir wollen vielleicht zum ersten Mal oder wir wollen ganz neu staunen darüber, was du machst, wenn wir parat werden. Herr, ich bitte dich für Führung, für Weisheit, für Geduld, für richtige Worte durch deinen Geist, wenn es dran ist, Zeuge zu sein von dir, das Evangelium weiterzugeben. Komm bitte du in unser Herz mit deinem Geist. Amen.